SWR 2 Podcast.
Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fakt ab. Wir suchen ja für euch jede Woche die spannendsten, witzigsten, skurrilsten Meldungen aus der Wissenschaft raus. Und manchmal ist in der Wissenschaft so viel los, dass ziemlich coole Themen es nicht in die aktuelle Folge schaffen. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir graben mal ein bisschen im Archiv schöne Themen, die in den letzten Wochen nicht rangekommen sind, einfach weil die Zeit schon um war. Und die gibt's heute. Für euch am Mikrofon sind
Sina Kürz
und Eneas Roch. Sina, du hast was schön Sommerliches mitgebracht.
Ja, natürlich.
Gekühlte Getränke.
Gekühlte Getränke, nicht so ganz, aber womit kühlt man Getränke? Mit Eis?
Stickstoff.
Das stimmt tatsächlich. Ja, das ist auch wirklich das Erste, was ich gedacht habe, als ich mir das durchgelesen habe. Physiker und Physikerinnen kühlen alles am liebsten mit flüssigem Stickstoff. Aber okay, ist jetzt einfach ein Insider für alle.
Normalos nehmen Eiswürfel.
Ja, genau. Normale Menschen ohne Physikabschluss nehmen Eiswürfel. Eis ist halt die beste Methode dafür. Leider schmilzt es ja immer weg. Es schmilzt irgendwann weg. Das hat Eis so an sich. Aber zum Glück gibt es ja da draußen wirklich immer irgendwo ein Forscherteam, was ich denke, cool, da kann man doch noch irgendwas erfinden, da kann man ja noch irgendwas entwickeln. Eiswürfel, die nicht schmelzen, finde ich super. Oder wie die Leute es an der University of California nennen, Jelly Ice Cubes. Der Markenname ist gesetzt, würde ich
sagen.
Jelly
heißt aber nicht, es schmilzt nicht.
Nee, es schmilzt nicht. Das Jelly steht da, weil es eben so ein bisschen, es ist so weich. Wenn dieses Eis nämlich sich erwärmt, na, also es sieht erstmal genauso aus wie Eis.
Dieses Eis, was kein Eis ist.
Das Eis, was kein... Doch, es ist irgendwie schon Eis. Also es besteht tatsächlich zu 90% aus Wasser. Aber da ist irgendein komischer Stoff mit drin, auf irgendeiner komischen Proteinbasis, der dieses Wasser fest in der Form hält. Und dann hast du... Es sieht ein bisschen aus wie so Gelatine, durchsichtig. Also so ein Eiswürfel, der so wabbelig ist, den du so ein bisschen zusammensqueezen kannst. Und dann packst du das Ding in den Kühlschrank, machst es kalt, in die Gefriertruhe. Und dann ist es halt wie Eis. Fest und kalt und kann wie Eis behandelt werden.
So. Irgend so auf komischer Proteinbasis, das kann man auf jeden Fall gut vermarkten, denn irgendwas mit Proteinen ist ja immer gut. Extra Kick Proteine für alles, für Muskelaufbau, für alles mögliche Proteine ist immer gut.
Achso, okay, ja,
also so eine Art modifiziertes Eis oder modifiziertes Wasser.
Modifiziertes Wasser würde ich dann eher sagen, weil es ist ja 90% Wasser. Achso, Wasser ist ja dann auch Eis. Ja, macht Sinn. Das ist auch immer cool, wenn man Kinder fragt, was ist Wasser im festen Aggregatzustand? Also ganz junge Kinder sind dann immer sehr lange am Rumdenken, was es sein könnte. Und sehen irgendwie Eis als irgendwas ganz anderes manchmal als Wasser.
Es ist ja auch nicht verwunderlich.
Ja,
in der Physik gibt es ja ganz viele und in der Chemie ganz viele Dinge, die gut erforscht sind und Wasser gehört ja nicht dazu. Wasser gibt uns ja immer noch Rätsel auf, so genau haben wir das nicht verstanden und es ist ja auch einfach ein wahnsinnig krasser Stoff, der beim Gefrieren plötzlich ganz was anderes macht und dann
die dichte Anomalie wollte ich gerade sagen, wo man jetzt echt denkt, was ist denn das jetzt? Warum macht es immer irgendwelche Ausnahmeregelungen? Was soll das? Aber egal. Wenn man es gefriert, ist es auf jeden Fall schön kühl. Es schmilzt aber leider weg und jetzt haben wir eben...
Das glaube ich für alle Sachen. Wenn sie gefriert, sind sie schön kühl. Das ist kein unique selling point.
Ja gut, da hast
aber
du
okay,
recht.
Also man packt da komische Proteine rein und dann ist das... Jelly.
Also ich glaube, das genaue Rezept wollen die uns nicht verraten, aber es ist eben einfach dann ein Eiswürfel, der nicht schmilzt. Wenn er warm wird, wird er halt einfach weich. Und das Coole ist, und das macht ihn auch besser als zum Beispiel diese Gefrierpacks, die man so kennt, wenn man sich irgendwie wehgetan hat und die dann aus der Gefriertruhe holt, um sich die Wunde zu kühlen oder so, die sind auch mehrfach wiederverwendbar und sie sind aber auch kompostierbar. Das finde ich eigentlich am spannendsten daran, dass man das Zeug sozusagen... Wenn man es dann irgendwann nicht mehr verwenden möchte, ist es halt einfach biologisch abbaubar. Das ist, glaube ich, so der größte Vorteil an dieser Erfindung, sage ich jetzt mal. Wobei ich nicht rausgefunden habe, du fragst dich wahrscheinlich, ob man es essen kann, ne? Weil ich habe wirklich überall gesucht, ob es irgendwie essbar ist oder so, weil ich meine, das macht ja auch total Spaß, auf so Eiswürfeln rumzukauen und so, ne? Aber ich habe es nicht rausgefunden, ob man es essen kann. Es ist zwar kompostierbar, aber ich meine, gebrauchte Kaffeefilter sind ja auch kompostierbar, oder?
Oh, die kann ich auch essen.
Die kann, ja. Aber da kriegst du Bauchschmerzen, glaube ich.
Und ob etwas kompostierbar ist, hat nicht zwangsläufig damit zu tun, ob man es essen kann. Und ob man es essen kann, hat nicht zwangsläufig damit zu tun, ob das lecker schmeckt oder Bauchschmerzen macht. Ja,
ja genau. Ja, also ich weiß nicht, ob diese Jelly Ice Cubes, ob wir die gut finden oder nicht, Ineas. Ich kann mich nicht entscheiden.
Proteine finde ich immer super.
Stehst du da auf diese Proteingeschichte, ne? Also es ist auf Proteinbasis, ist das,
nein,
was ich gelesen habe.
Nein, das möchte
bist
ich nicht.
Bist du wie so ein krasser
Lebenslauf
Sportler, der irgendwie sich immer irgendwelche Proteinshakes reinhaut morgens? So erstmal irgendwie, keine Ahnung, ich esse nur Bohnen und Eier und wo sind überhaupt Proteine drin? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin richtig schlecht in sowas.
Hobbys, Reiten, Schwimmen, Lesen, Proteine.
Proteinshakes. Naja, genau, also das sind die Jelly Ice Cubes. Wofür wir sie gebrauchen können, keine Ahnung. Für Kühltransport ist wahrscheinlich so das Sinnvollste, dass wenn man irgendwie so ein Lachs oder so kühlen möchte, dass er dann nicht irgendwann in so einer Suppe schwimmt, sondern einfach auf einem warmen, weichen Jelly Ice Cube. Sonst ist mir nichts eingefallen. Ich habe mir irgendwie überlegt, Eiskunstlauf macht ja keinen Sinn, ne? Wenn das Eis dann das Eis dann irgendwie warm und weich wird, ist auch nicht so gut fürs Eis. Also ansonsten fallen mir nur Eisstatuen ein. Das ist ja cool, wenn die da bleiben, weißt du, wenn die nicht wegschmelzen.
Oder
ist
wenn Eisstatuen so ein bisschen wabbeln. Wenn
ja.
Die einfach so starr, ach, so einen starren Herkules da aus dem Eis raussägen kann ja jeder, ne?
Ja.
Aber einen, der so ein bisschen nachgibt, der ein bisschen weich ist.
Ja, genau. Ich weiß nicht. Ich war mal in Stockholm, da gibt es ja so eine Bar, die komplett aus Eis ist. Also da ist alles aus Eis. Die Bar ist aus Eis, die Sitzgelegenheiten sind aus Eis, sogar die Gläser sind aus Eis. Und das ist ja schon irgendwie auch so ein bisschen stressig, wenn man ein Glas aus Eis hat, was dann auch irgendwie wegschmilzt und du brauchst zu lange für deinen Drink. Das wäre auch so einer der wenigen Momente, wo ich denke, Jelly Ice Cubes ist hier die Lösung, meine Freunde.
Auf jeden Fall, denn andere Materialien kriegen wir leider nicht kalt. Kalte Gläser, das wäre zu einfach.
Nein, nein, wir müssen schon bei Eis bleiben.
Teenager hören ja nicht so sehr auf ihre Eltern. Haben vielleicht alle schon mal selber erfahren, entweder weil sie selber Teenager waren oder selber Teenager-Kinder haben. Aber das wurde jetzt wissenschaftlich bestätigt durch Aufnahmen vom Gehirn.
Weißt du, was ich mir jetzt vorstelle? Dass man einen Teenager in so einen Kernspintomograph oder wo macht man das reinlegt und dann stellt man seine Mutter daneben und die Mutter soll ihm eine Stunde sagen, was er am Wochenende alles zu tun hat und dann misst man, wie sehr der Teenager zugehört hat. Und dann stattdessen stellt man irgendeinen Entertainer dahin und guckt dann als Vergleichswert, wie sehr er dazu gehört hat. So ist die Studie gelaufen, oder? Habe ich es richtig geraten?
Verblüffenderweise ja, tatsächlich. So ähnlich ist die Studie gelaufen. Doch, doch. Also du hast mit fast allem recht.
Okay, ich habe wirklich nichts dazu gelesen.
Also, Teenager sind im Kernspintomographen, also unter uns in einem Magnetresonanztomographen.
Ja.
Und in dieser Studie wurde ihnen dann die Stimme der Mutter vorgespielt und es wurde beobachtet, was tut sich im Gehirn.
Okay, aber die Mutter stand nicht daneben. Das war das, was ich mir lustig vorgestellt habe. Aber
das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht rausgefunden, ob da die Mutter live daneben stand. Ich glaube aber nicht.
Ja, oder? Genau. Frau sowieso, dann erzählen Sie Ihrem Sohn doch jetzt mal bitte, was er alles am Wochenende den Müll rausbringen, den Rasenmähen und so. Und dann gucken wir mal, wie die Resonanz ist. So hätte ich es mir vorgestellt.
Die Studie wurde gemacht an der Stanford University in Kalifornien. Und die haben das vor ein paar Jahren schon mal mit Kindern gemacht. Da haben die Kinder im Magnetresonanztomographen untersucht und denen die Stimme der Mutter vorgespielt und beobachtet, was tut sich da im Gehirn. Und da haben sie festgestellt, es gibt Aktivität in den auditiven Verarbeitungsbereichen. Mhm. Überraschung, man hört was, das muss schon irgendwie irgendwo klingeln. Ja. Aber auch im Belohnungszentrum und in Zentren für emotionale Verarbeitung. Und auch in weiteren Gehirnbereichen hat man da Neuronenaktivität festgestellt.
Im Belohnungszentrum, okay.
Ja, ist auch schön, wenn die Mama spricht, da fühlt man sich wohl, das ist gut.
Aber es ist ja nur aktiviert, das heißt, es könnte eine Belohnung geben, das hat sie jetzt
ja, genau, genau, ja, genau. Ja. Wie immer bei diesen Gehirnstudien, eine Aktivität dort
genau,
wurde
festgestellt. Genau, muss man so nehmen, man darf nicht jetzt da rein interpretieren, dass die Stimme der Mutter
eine Belohnung ist,
ja genau.
Ja, und jetzt haben sie das Gleiche mit Teenagern nochmal gemacht.
Ja.
13 bis 16 Jahre waren die alt und denen haben die Fantasiewörter von der Mutter vorgespielt. Unsinnige Wörter, um sicherzustellen, dass man jetzt nicht irgendwie reagiert auf eine Bedeutung von einem Wort oder einen emotionalen Inhalt, wie zum Beispiel, räum dein Zimmer auf. Und es wurde ihnen vorgespielt, fremde Stimmen und Geräusche. Und da kam jetzt raus, bei den Teenagern ist bei der Stimme der Mutter weniger Gehirnaktivität als bei den Kindern.
Ja.
Und das ist das Krasse, noch viel weniger, wenn man es vergleicht mit Reaktionen auf fremde Stimmen.
Okay, also das Ergebnis ist, ich höre fremden Leuten eher zu als meiner Mutter.
Genau, genau. Du kannst gucken, bei anderen Menschen hast du als Teenager Aktivität in Verarbeitungsregionen, in denen es um Wichtigkeit und Sortieren von Informationen geht und auch in denen es um Einschätzungen von sozialem Kontext geht.
Mm, aber was ich auch spannend finde, ist Geräusche. Was für Geräusche wurden denn da vorgespielt? Weil es wäre hilarious. Also bis jetzt ist es ja alles keine Überraschung, ne? Dass Teenager ihren Eltern oder ihrer Mutter nicht gern zuhören. Aber wenn sie jetzt dem Staubsauger zum Beispiel lieber zuhören als der Mutter, da würde es dann halt wirklich, wirklich interessant werden, meiner Meinung nach. Und weißt du, was es für Geräusche waren? Nee, weißt du nicht, ne?
Keine Ahnung. Ich habe mich da irgendwie an der Stimme aufgehalten und gar nicht über die Geräusche weitergelesen, weil ich fand das so spannend. Je älter die Teenager waren, desto stärker waren diese Aktivitäten im Gehirn bei unbekannten Stimmen und desto weniger bei der Mutter.
Aber könnte man es vielleicht so deuten, dass man, weil man der Stimme einfach überdrüssig ist? Ich meine, was man als erstes denkt, ist natürlich, dass es irgendeinen emotionalen Hintergrund hat, ne? Dass man gar keinen Bock mehr hat, irgendwas von seiner Mutter zu hören. Aber ist die Stimme nicht einfach irgendwann so langweilig und so bekannt, dass man halt deswegen nicht mehr darauf achtet? Das wäre jetzt irgendwas, was ich mir überlege.
Hab mich satt gehört.
Genau, ich habe mich satt gehört. Richtig.
Für die Mütter da draußen, die fragen sich jetzt ja wahrscheinlich, wie kann ich mein Teenager-Kind überhaupt noch erreichen, wenn das meine Stimme gar nicht mehr wahrnimmt? Es möchte vielleicht, es kann nur nicht, das Gehirn lässt es nicht zu.
Schriftlich, würde ich sagen.
Schriftlich, einfach per Messenger.
Ja. Sowieso es sei denn, der WhatsApp-Chat ist archiviert von der Mutter, gibt es bestimmt auch, wenn es wirklich richtig schlimm ist, wenn die Beziehung richtig schlimm in die Brüche gegangen ist. Aber schriftlich, ja, alles nur noch schriftlich klären. Über einen Anwalt.
Oder die Stimme verstellen.
Oder die Stimme, alles nur schriftlich. Alles nur schriftlich. Ja, das ist doch auch eine Möglichkeit, also nicht unbedingt ein Anwalt, aber über einen Boten. So.
Einen neutralen Vermittler.
Hier,
ein Mediator.
Geh mal zu deinem Bruder und sag dem, der soll sowieso. Also sowas zum Beispiel.
Das wird bestimmt häufig gemacht.
Ja, weil man, wahrscheinlich hat man als Mutter, ich würde auch gerne mal die Gegenstudie dazu haben, ja? Also, wie sehr hören Eltern ihren Kindern zu? Das wäre vielleicht auch was.
Die sagen ja nichts mehr. Wie war es in der Schule? Gut. Wann gibt's Essen? Das sind die einzigen beiden Äußerungen, die man dann noch empfängt, glaube ich.
Ja, das ist was anderes.
Mich würde interessieren, ob das an besonderen Stimmcharakteristika liegt, die du nicht abstellen kannst, oder ob das hilft, wenn du deine Stimme verstellst. Wenn du also besonders tief oder besonders hoch sprichst oder mit Mickey Maus Stimme, ob du dann durch diesen Filter durchkommst.
Ja, auf jeden Fall. Immer. Weil das ist ja eine Änderung der Stimme.
Oder vielleicht so.
Ich bin deine Mutter. Luca, räum sofort dein Zimmer auf.
Bin ich schlau oder nicht? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage auch selber oft stellst. Also nicht, ob ich schlau bin.
Ich dachte, du konkret. Nein.
Da weißt du die Antwort. Ja. Oh, das ist sehr süß von dir. Aber manchmal wahrscheinlich auch nicht. Also wenn ich hier wieder die größten technischen Probleme mit der Aufnahme habe, dann sehe ich in Ineas Blick auch immer so, oh Mann, Sina, ey, das sind wir doch schon tausendmal durchgegangen. Wieso kriegst du es schon wieder nicht auf die Reihe? Aber auch ich habe immer unterschiedliche Antworten auf diese Frage bei mir selbst. Also du doch auch,
warum du es nicht auf die Reihe kriegst.
Ja, warum ich es nicht auf die Reihe kriege, genau. Aber auch, ob ich jetzt schlau bin oder nicht. Also ich stelle mir diese Frage immer wieder und ich habe auch immer wieder neue Antworten. Und zum Beispiel sehr oft habe ich mir diese Frage im Physikstudium gestellt. Bin ich schlau oder soll ich mich vielleicht lieber...
Oder ist es ein scheiß Studium?
Ja, oder genau, so hätte ich es auch... ich habe stattdessen gesagt, soll ich mich vielleicht besser exmatrikulieren. Aber also wie findet man raus, ob man schlau ist? Es gibt ja diese nervigen IQ-Tests und so. Und dann gibt es ja immer so wie ich finde, sehr uneindeutige Fähigkeiten, die schlauen Menschen zugesprochen werden, wie sie sind zum Beispiel sehr anpassungsfähig oder sie sind sehr neugierig oder sehr tolerant. Das sind ja so alles Attribute von intelligenten Menschen, wo ich mir immer denke, das macht überhaupt keinen Sinn, weil jeder würde sich doch als neugierig oder anpassungsfähig bezeichnen, oder? Oder als tolerant. Also wer sagt denn von sich selbst, ich bin super unneugierig? Ist es überhaupt das Gegenteil von, was ist das Gegenteil von neugierig? Uninteressiert? Ich bin
altgierig?
Oh Gott.
Ich glaube nicht, dass das Studien sind, die nur auf Fragebögen basieren. Das wäre, glaube ich, da fällst du genau in diese Falle rein, dass dann Leute sich halt selber kaum negative Eigenschaften zuschreiben. Ich glaube, sowas wie Neugier oder Anpassungsfähigkeit zeigt sich in anderen Antworten.
Ja, natürlich.
Also,
Ich weiß, wenn ich einen IQ-Test mache, ist schon klar, da werde ich nicht gefragt, hey Sina, bist du besonders anpassungsfähig? Und ich schreibe dann hinten, ja klar bin ich anpassungsfähig. Und dann sagt der IQ-Test, ja dann.
Na dann bist du wohl intelligent.
Das macht ja null Sinn. Oder auch sowas wie, es sind ja so Eigenschaften, die Menschen zugeordnet werden. Und ich fände es halt schön, wenn es einfach so eine Liste an Attributen gäbe, die alle intelligenten Menschen irgendwie so ein bisschen gemein haben. Und aber so Sachen wie anpassungsfähig oder eine gute Selbsteinschätzung, finde ich, ist auch irgendwie total Quatsch. Das macht ja auch keinen Sinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich wäre dumm und würde sagen, ah ja, meine Selbsteinschätzung ist gut, dann habe ich mich ja gerade selbst eingeschätzt und auch noch falsch. Und ich kann es ja nicht mehr erkennen, weil ich nicht schlau bin. Also das ist eine absolute Trap. So, worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, ich finde es geil, wenn es auf einfache, wenn es auf komplexe Fragen einfache Antworten gibt. Das ist das Schönste, was es gibt und leider auch das Seltenste. Aber ich finde es halt immer toll, wenn irgendwelche Verhaltensforscher oder Psychologen einfach einen Haufen intelligenter Versuchspersonen nehmen und dann einfach schauen, ob die irgendwelche Gemeinsamkeiten haben. Und zwar Gemeinsamkeiten, die ich auch sehr schnell an mir erkennen kann oder nicht. Das ist eigentlich das, worauf ich
hinaus will. Braunhaarig.
Genau, intelligente Menschen sind immer braunhaarig, genauso wie du und ich, Ineas. Und das ist halt einfach dann ein klarer Punkt. So, und was...
Haben wir hier gerade mit N gleich 2 bestätigt.
Genau, N gleich 2 ist eine gute Gruppe.
Ich habe auch gerade angekreuzt, ich halte mich für sehr anpassungsfähig.
Schwierig ist natürlich, ob intelligente Menschen öfter eine Brille tragen oder nicht. Ich würde ja eher sagen, nein, N gleich 1. Und du würdest eher sagen, ja, N gleich...
Ich habe keine Ahnung.
Ja, genau.
Also jetzt ganz, ganz ehrlich geantwortet, nur weil ich eine Brille trage, heißt das ja nichts. Ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen.
Ich habe... Ja, nicht unbedingt. Es gibt auf jeden Fall...
Ich glaube, das ist so ein Klischee, das kommt so von 1800 irgendwas, dass belesene Leute eine Brille brauchen und der gemeine Feldarbeiter oder Industriearbeiter, der braucht keine Brille, wofür auch.
Ja, achso, es kann auch was mit Lesen zu tun haben, ne? Oh Gott, jetzt schweifen wir wieder ab. Ich wollte gerade auf Kurzsichtigkeit und so und dann liest man ja mehr und dann ist man auf dem Feld und ist mehr draußen und... Okay, vergiss es.
Jedenfalls von den Braunhaarigen auch.
Genau, braunhaarig wäre zum Beispiel ein sehr gutes Attribut, wo ich mich...
Außer, dass du das hier zur Diskussion stellst, hast du auch ein Ergebnis.
Richtig. Denn Psychologen aus der London School of Economic and Political Science und dem University College London, die haben nämlich in einer Studie bei intelligenten Menschen, also das, was ich mir gerade gewünscht habe, holt euch einen Haufen intelligenter Menschen und guckt, was die gemeinsam haben, haben die nämlich bestimmte Eigenschaften abgefragt. Und ich habe jetzt mal die 5, die ich am besten finde, daraus gesammelt. Punkt 1, intelligente Menschen trinken häufiger Alkohol. Das ist doch mal eine schöne Eigenschaft, bei der ich direkt für mich einen Vergleich sehen kann, ob ich intelligent bin oder nicht. Oder ob du intelligent bist oder nicht, Ineas. Und sie trinken es nicht exzessiv.
Vorsichtig.
Nicht exzessiv. Es geht nur um relativ regelmäßig.
Nein, ich meine von dem Umkehrschluss.
Ach so, du meinst Leute, die keinen Alkohol trinken, sind...
Nein, also nur weil man einen Zusammenhang, ich habe die Studie jetzt ja nicht gelesen, aber in der Regel ist das so, es gibt ja einen Zusammenhang. Du siehst, intelligente Leute trinken mehr Alkohol, heißt nicht, wer mehr Alkohol trinkt, ist intelligenter.
Ja.
Kann ich sofort das Gegenteil beweisen.
Okay, das stimmt.
Ich werde nicht schlauer dadurch, dass ich viel trinke, sondern das sind Eigenschaften,
die wir teilen.
Aber darauf
wollte ich doch eigentlich hinaus, das war doch jetzt eigentlich meine Hoffnung, dass ich hoffe...
Ja, dass du einfach durch Trinken schlau wirst.
Ja, okay, gut, da merkt man schon.
Ich drücke die Daumen.
Komm, lass Freitagabend mal richtig schlau werden. Lass mal richtig clever sein am Freitag.
Richtig blau werden.
Okay, ja, richtig.
Haben die da auch nach Gründen geguckt oder einfach nur eiskalt da diese Gemeinsamkeiten rausgefunden und die Interpretation den LeserInnen überlassen?
Es gab so eine Langzeitstudie, da wurden, ich weiß gar nicht in welchem Jahrzehnt das war, tausende Kinder über mehrere Altersstufen immer mal wieder so übliche Intelligenztests wurden da durchgeführt. Ne? Also einmal, wenn die 4 waren, einmal, als sie 7 waren, wieder, als sie 16 waren. Und diese riesige Versuchsgruppe kann man halt immer wieder für so Studien heranziehen, wenn man beispielsweise solche Attribute abfangen möchte. Und da haben die zum Beispiel aus Großbritannien, haben die dann eben geguckt, wie ist eigentlich der Alkoholkonsum von dieser Studiengruppe. Ne? Also all diese die Kinder, die bei den Intelligenztests immer sehr gut abgeschnitten haben, wie haben die in ihrer späteren Erwachsenenentwicklung Alkohol konsumiert? Ne? Oder wie haben die zum Beispiel, sind die sehr religiös geworden? Sind die sehr kirchentreu? Sowas wurde auch geguckt. Punkt 2, nein, sind sie anscheinend nicht. Intelligente Menschen sind meistens nicht so religiös. Auch was.
Mhm.
Genau.
Das kann ich mir ganz gut erklären.
Warum?
So Intelligenz im Sinne von kritischen Hinterfragen.
Ah, okay, ja.
Und für, ich sag mal, gerade in der Naturwissenschaft, für messbare Erklärungen, die in ein schlüssiges Bild der Welt passen, haben wollen. Ich habe, glaube ich, weder ein Subjekt noch ein vernünftig konjugiertes Verb. Egal, du weißt, was ich sagen will.
Ja.
Dass man irgendwie eine rationale Erklärung für die Welt haben möchte. Und zu sagen, Gott schuf Himmel und Erde,
reicht
passt
nicht.
Dann jetzt nicht ganz so zu dem, was der Teilchenbeschleuniger einem sagen will.
Genau. ist er noch nicht.
Also das kann ich mir schon vorstellen, anders als beim Alkohol.
Okay, aber wie kannst du dir denn hier meinen Punkt 3 vorstellen? Intelligente Menschen gehen spät ins Bett.
Es wird noch nachts lange nach Studien
gelesen.
Das gilt
übrigens nicht für dich. Nur weil deine Kinder dich auf Trab halten, heißt das nicht, dass du unbedingt schlau bist, ja? Dass du irgendwie abends spät ins Bett kommst.
Oh nein. Durch den kurzen Schlaf habe ich, glaube ich, so viel Gehirnmasse eingebüßt.
Okay, Punkt 4.
Also mein Studium würde ich heute nicht mehr schaffen.
Ja, ob es daran liegt. Punkt 4, intelligente Menschen machen weniger Sport oder bewegen sich weniger. Finde ich auch fantastisch.
Also ich trinke ja sehr viel Eiweißdrinks statt Sport. Ich kenne tatsächlich Leute, die so zum Muskelaufbau immer diese Eiweißdrinks trinken. Und ich denke, das bringt nichts, wenn du nicht gleichzeitig was für den Muskelaufbau tust. Kann sein, dass du als Kraftsport einen erhöhten Eiweißbedarf hast. Aber Ursache-Wirkung scheint mir nicht ganz sauber sortiert zu sein.
Ja, die haben sich in der Studie dann ganz klar positioniert wahrscheinlich. Und ich habe noch in einer anderen Studie, in einer österreichischen Studie entdeckt, das ist mein Lieblingsfakt über intelligente Menschen. Die meisten intelligenten Menschen haben häufig einen sehr schwarzen Humor. Finde ich gut. Finde ich mich drin wieder.
Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das man erklären kann. Irgendwie
ja,
so
man kann erklären.
Mit Küchenpsychologie. Ja, dass man sagt, ich habe hier einen Zusammenhang festgestellt und ich frage mich immer, wo kommt das her? Ist das einfach nur ein zufälliger statistischer Fund im Sinne von, so der Storch bringt die Kinder? Kann man sich das irgendwie erklären? Erhöhte Geburtenrate, da wo irgendwie häufiger Storchbeobachtungen sind oder sowas? Gibt es dafür einen guten
Statistik
Grund?
Statistik at its best, ne? I love it, ja.
Ja. Und hier könnte ich mir das schon erklären, dass man sagt, für einen schwarzen Humor, sarkastischen Humor, braucht man irgendwie einen weiteren Blick.
Ach so, muss man so ein bisschen um die
Verständnis
Ecke.
Für um die Ecke denken, Ironie verstehen. Es gab vor Jahren mal eine tolle Studie, da wurde untersucht, ob man, wenn man betrunken ist, wirklich witziger ist. So wurde es verkauft. In Wirklichkeit war die Studie mit Alkoholikern, von wegen, wer alkoholsüchtig ist. Und da wurde halt rausgefunden, nein, überhaupt nicht. Dir fehlt dann ganz viel in der Gehirnkapazität, um einen einfachen Witz zu verstehen. Um einen Witz, wo die Pointe mit einem Aha-Moment
zu tun
hat. Ach
so, ich habe es falsch verstanden. Ja. Also ob die besser Witze verstehen und nicht, ob sie selber witzig sind. Also da wurden nicht 10 Alkoholiker hingestellt,
genau,
und man hat geguckt, sind die witziger als die nüchternen Leute.
Nee, ob es witziger ist, wenn man betrunken ist, so wurde das dargestellt. Und man kam halt raus, wenn du Alkoholikerin bist, dann findest du noch Slapstick lustig, aber so Witze mit einer Pointe nicht mehr so.
Ja, okay, sehe ich auch ein. Wobei ich finde vieles, glaube ich, sehr witzig, wenn ich einen sitzen habe, aber.
Dina, erinnerst du dich noch an den ableckbaren Fernseher?
Was? Den ableckbaren? Ach so, hast du davon erzählt? Also ich habe davon mal gehört, Geschmacksfernsehen oder was meinst du?
Ja, vielleicht in einer Folge von Fakt ab. Wir haben nämlich vor einiger Zeit drüber gesprochen. Also es ist kein Fernseher, sondern ein Fernschmecker, kann man sagen.
Okay.
Also ein ableckbares Display, was dann irgendwie einen Geschmack auf die Zunge
gibt. Die Revolution
gibt.
Für jede Kochsendung.
Ja, der wurde damals entwickelt von einem japanischen Forscher, Homei Miyashita.
Gut gemacht.
Und er ist zurück.
Homei Miyashita ist zurück, sehr gut.
Es gibt Neues aus der Leckwissenschaft.
Oh Gott.
Auch ein schöner Kolumnentitel, ne?
Ja, Neues aus der Leckwissenschaft. Man weiß nicht, in welcher Kategorie man gelandet ist. Aber fängt mal einfach mal an, die ersten Absätze zu lesen. Gut, okay. Ich rette dich da nicht raus. Sprich du einfach weiter.
Zusammen mit einem japanischen Getränkekonzern, einer Bierbrauerei, hat er jetzt computergestützte Essstäbchen entwickelt, die den Salzgeschmack verstärken. Und die sollen helfen, sich gesünder zu ernähren, weil man ja weniger Salz braucht,
also
Salz zu schmecken.
Okay, also ich esse mit meinen Essstäbchen Reis und dann führe ich meine Essstäbchen natürlich in den Mund und dann habe ich auch dann Kontakt mit Zunge und Essstäbchen. Und die sind aber, die schmecken salzig?
Die haben vorne einen elektrischen Kontakt. Die sehen so ein bisschen aus wie ein Fieberthermometer, vorne halt mit dem Kontakt. Hinten ist ein Kabel dran, das führt jetzt von den Stäbchen aus zu so einer Kontrollbox, die man am Handgelenk trägt. Sieht ein bisschen aus wie so eine elektronische Fußfessel. Also fürs erste Date eher weniger geeignet. Und dieses Gerät produziert dann einen schwachen elektrischen Strom. Und was jetzt passiert ist, dieser Strom zieht Natriumionen aus deinem Essen in deinen Mund.
Ich raff's nicht. Natriumionen aus dem Essen. Also dadurch, die Essstäbchen sind mit dem Ding verbunden, mit dem Strom. Und das heißt, die Essstäbchen ziehen Natriumionen aus dem Essen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin durch Chemie durchgefallen. Natriumionen klingt nach Salz oder klingt nach Nicht-Salz?
Ja.
Okay, klingt nach Salz.
Ja, Natriumchlorid, Kochsalz. Das ist. Und das ist das, was wir als salzigen Geschmack kennen. Wir haben so Rezeptoren auf der Zunge, die reagieren auf Natriumionen. Und jetzt sollen die Natriumionen besonders gut aus dem Essen rausgezogen werden.
Und und dann entfalten sie sich mehr. Ah, ich wollte gerade sagen, weil wenn sie rausgezogen werden, klingt das ja erstmal, als würde man das Essen entsalzen, was ich auch öfter mal gebrauchen könnte, wenn ich wieder beim Kochen nicht aufgepasst habe. Aber das ist natürlich interessant. Okay, das heißt, das Salz entfaltet sich ganz natürlich. Schön.
Ich frage mich, wie fühlt sich das an? Bestimmt ist dieser Strom nicht so stark, dass man da einen gewischt kriegt.
Stimmt. Und was ist, wenn man einen Kurzschluss...
Man zuckt wahrscheinlich nicht so.
Eine neue Geschmacksnuance, Strom, auch nicht schlecht.
Sich vorzustellen, dass da irgendwie eine Elektrode da im Mund sitzt, ich habe sofort diesen Geschmack auf der Zunge, dieses metallische säuerliche, ja, Kitzeln, ja. So wie wenn man an einer Batterie leckt oder an so einem Metallteil.
Was du anscheinend häufiger machst, weil ich jetzt gar nicht wüsste, wie das schmeckt, aber
ja, das müssen wir schneiden.
Also von Blut weißt du.
Stimmt, so ein Eisengeschmack, ja, genau.
So ein Eisengeschmack wie von Blut. Ja, stimmt.
Erschreckend. Woher weiß ich das? Wie
woher weißt
Leute,
du,
wisst
wie eine
ihr
Batterie?
Das? Wisst ihr das? Habt ihr das auch? Bin ich der Einzige, der mal irgendwie als Kind an einem stromführenden Teil irgendwie geleckt hat? Ja, als Erwachsener natürlich nicht.
Solange du dich an der Steckdose ausprobiert hast, ist ja alles gut gegangen. Oder es würde vieles erklären heute über dein Verhalten, kann man auch so sagen. Aber gut, also das geht nur mit Salz.
Das,
ne?
Kompliment mit "ich halte dich für intelligent" würde ich vielleicht auch wieder zurücknehmen. Unverschämtheit.
Nein, das darfst du jetzt nicht mehr. Aber das geht nur mit Salz, ja? Also diese Essstäbchen ziehen nur Natriumionen raus. Ich weiß jetzt nicht, wie die chemische Bezeichnung von sauer zum Beispiel ist. Ich esse jetzt zum Beispiel sehr gerne sauer. Ich würze alles mit Zitrone. Ich fände es cool, wenn ich nicht immer alles nach Zitronen müsste.
Ich bin kein Lebensmittelchemiker, aber meines Wissens ist sauer jetzt nicht eine Eigenschaft eines bestimmten Elements oder von irgendwelchen Ionen. Mhm. Aber du hast recht, diese Natriumionen sind einfach positiv geladen. Andere Sachen sind auch positiv geladen. Zieht man die dann mit raus? Kalium zum Beispiel, das ist ja auch irgendwie in allen möglichen Sachen drin. Was ziehst du da eigentlich alles raus?
Ja, am Ende schmeckt dein Essen so völlig anders, nach was ganz anderem als vorher, weil es sich einfach durch den Strom nochmal in was völlig anderes verwandelt.
Also sozusagen. Die haben das getestet. Das ist jetzt, wir brauchen nicht große Rätselraten. Die haben es getestet mit 36 Personen und die sollten zwei Sachen probieren. Und das eine war irgendwie salzreduziert. Mhm. Und sie haben festgestellt, wenn du diese salzreduzierten Dinge mit den elektrischen Stäbchen isst, dann schmecken die wie normal gesalzen.
Okay.
Einfach Salz reduzieren geht natürlich nicht, ne? Wenn man sich gesund ernähren will. Das ist offensichtlich ausgeschlossen. Diese Lösung geht nicht.
Was ja eigentlich relativ schnell geht, habe ich gehört. Ne? Also man kann sich sehr schnell daran gewöhnen, dass man den Salzgehalt einfach mal von seinem ganzen Essen ein bisschen runterfährt. Und das dann irgendwann geht, genauso wie mit Zucker und so. Ne? Wenn man ewig keine Softdrinks mehr getrunken hat, dann sind die einem irgendwann viel zu süß. Das nur als Lebensweisheitstipp hier vom Fucked Up Podcast.
In der Pressemitteilung steht, es wurde eine elektrische Stimulationswellenform entwickelt. Also offensichtlich kein konstanter Strom. Und da habe ich mit mir gedacht, da ist noch Platz für weitere Forschung. Wenn du also den Strom irgendwie modulieren kannst, kannst du vielleicht ganz krasse Empfindungswechsel machen. Von wegen so, lecker, ich muss brechen, es ist eklig salzig, hoch, schmeckt nach nichts. Indem du einfach da im Sekundentakt den am Regler
drehst. Ja, wenn die Schwingung so, wenn die Frequenz so schnell geht, dann wäre das auf jeden Fall ein interessantes Geschmackserlebnis und ein stressiges vor allem.
Irgendwann brauchst du gar kein Essen mehr, da kannst du nur noch an diesem Stick lutschen.
Ja, auch gut, ja. Ja, irgendwann brauchen wir generell kein Essen mehr, richtig. Ich bin immer noch dafür, dass diese Essstäbchen auch weiterentwickelt werden für andere Geschmacksrichtungen. Also was gibt's denn da nochmal? Hilf mir mal. Es gibt die fünf, es gibt doch salzig, süß, sauer, hier dieses Umami. Und was fehlt dann noch? Ist scharf auch eine Geschmacksrichtung? Nee, ne? Scharf ist einfach Schmerz.
Wie war das? Ja, tatsächlich.
Ist einfach Schmerz.
Scharf ist... Der scharfe Geschmack, der spricht Schmerzrezeptoren an. Ja.
Genau, der spricht einfach die Schmerzrezeptoren an. Und es wäre doch gut, wenn es Essstäbchen gäbe für all diese Geschmacksrichtungen.
Wenn du also ein toll komponiertes Menü haben möchtest, musst du dir verschiedene Stäbchen reinstecken.
Ja, brauchst du mal fünf Stäbchen.
Voll.
Oh Gott. Ja, das ist eins dieser
Nimm mal das Sauerstäbchen raus, dann kann ich verstehen, was du sagst.
Ja, aber das ist doch die schreckliche Zukunft wahrscheinlich. Wir schieben uns irgendwie so einen Rezeptor oder so in den Mund und dann essen wir Pappe und die schmeckt auf einmal wie Brathähnchen oder wie Tomatensauce oder so. Das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Ist das nicht traurig?
Das ist doch jetzt schon so, wenn du im Fastfood-Restaurant einkennst.
Das stimmt.
Was könnte man mit diesen Stäbchen noch alles steuern? Wenn du eh schon sagst, ich habe ja eh schon eine Elektrode im Mund, dann könnte man noch andere Sachen machen, zum Beispiel eine Konditionierung. Immer wenn du was Ungesundes isst, kriegst du noch einen Stromschlag und immer denkst du, ach nee, ich glaube, ich greife dann doch nicht mehr zum Stückchen Schokolade nachher.
Irgendwie mag ich keine Schokolade mehr. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich mochte das doch früher mal so gern. Ja klar, seltsam. Kannst dich selbst konditionieren, da hat ja jeder Bock drauf. Oder deine Kinder selbst konditionieren. Oder deine Teenager, wenn sie dir nicht zuhören. Dann kannst du denen auch so einen Rezeptor irgendwie einbauen.
Die gute alte Ohrfeige, die zu Goethes Zeiten die Erziehung unterstützt hat, die gibt jetzt per Rezeptor.
Das ja, so, was dann noch auf uns zukommt.
Ich habe ja festgestellt, bei vielen Eltern ist das WLAN-Passwort das einzige Druckmittel, was es noch gibt. Aber später kann man dann sagen, so, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann schalte ich dir nicht den Süßgeschmack frei. Da hast du Pech gehabt.
Ja, das wäre fies. Also damit hätte man mich richtig quälen können als Teenager. Ja, auch ein Forschungszweig und ein Marketingzweig, wo noch viel gemacht werden muss. Quellmethoden für Teenager.
Oder doch eine Promotion in den Leckwissenschaften.
Das war Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Sina.
Und ich bin Ineas.
Genau, die Stimmen wurden korrekt zugeordnet zu den Namen. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und macht's gut. Bis nächste Woche.
Ciao.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee Christoph König.